möchte alle ganz herzlich begrüßen, dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus, und möchte, bevor wir zur Botschaft kommen, auch nochmal beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir jetzt auch für die Zeit, dass wir in dein Wort hineinschauen dürfen und ja wirklich diese Herrlichkeit unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus sehen. Herr, wir beten dich an und bitten dich, dass du uns dabei behilflich sein mögest, Herr. Dass wir aus deiner Gnade sprechen und aus deiner Gnade zuhören und in allem dir die Ehre geben. Amen. Wir sind in dem Buch Daniel im Kapitel 3 angelangt und wir betrachten heute Verse 1 bis 30. Es ist eine etwas längere Geschichte. Ich werde sie jetzt auch nicht als erstes durchlesen, sondern werde immer wieder abschnittweise die Verse, die wir zusammen betrachten werden, lesen. Das Thema über die Botschaft, die ich heute genannt habe, lautet kompromisslos in der Anbetung Gottes. Und ich habe diesen Text in das Buch Daniel Kapitel 3 in vier Abschnitte aufgeteilt, und in diesen Abschnitten werde ich uns diesen Text auch vorlesen, nacheinander. Als erstes den Abschnitt von Vers 1 bis Vers 7 einschließlich. Das ist die Seite 974 in der Schlachterübersetzung 2000. Daniel Kapitel 3, Vers 1 bis 7 zunächst. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Und der König Nebukadnezar ließ die Satrapen, Vorsteher und Statthalter versammeln, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamte samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sobald nun die Satrapen, Vorsteher und Statthalter, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamte samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, da rief der Herold mit gewaltiger Stimme: Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Darum fielen zur bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und aller Arten von Musik hörten, alle Völker, Stämme und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Der erste Punkt zu diesen sieben Versen habe ich genannt die Anbetungszeremonie. Die Anbetungszeremonie. Und wir sehen hier in diesem ersten Abschnitt der Geschichte oder des Ereignisses, wie hier Daniel, der Prophet, diese Bühne der Anbetungszeremonie aufbaut. Wir lesen von einem riesigen Bild oder von einer riesigen Statue. Hier heißt es, die 60 Ellen hoch war. In unserer Meterangaben sind es ungefähr 28 Meter. Also wenn man sich das so vorstellen mag, ungefähr ein achtstöckiges Hochhaus ragte dort in den Himmel hinauf. Nebukadnezar hat den ganzen Führungskreis zusammen versammelt, um dieses goldene Bild einzuweihen. Und wir lesen hier aus diesem ganzen Führungskreis, man kann es eigentlich aufteilen, wenn man nachforscht, was diese Titel eigentlich zu bedeuten haben. In der einen oder anderen Übersetzung werden unterschiedliche Wörter gebraucht für diese Titel. Aber eigentlich waren es drei Schichten der gesamten Führerschaft aus dem Weltreich Babylons. Die Oberschicht, das waren Statthalter, Staatsvorsteher und Unterstatthalter oder Gouverneure. Und unter dieser Oberschicht befanden sich auch Daniels drei Freunde, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Schedrach, Meschach und Abednego. Sie waren wahrscheinlich Unterstaatshalter oder Gouverneure oder Bürgermeister von Babylon, kann man sagen, in unserer heutigen Sprache. Weiterhin bestand diese Schicht, die antreten musste zur Einweihung des Götzenbildes, aus einer Mittelschicht. Hier waren Räte, politische und juristische Räte, Finanzbeamte, Richter und die Polizeichefs. Und als letztes die Unterschicht. Alle Machthaber der Provinzen, man könnte sagen, alle Beamten. So alle Menschen, die in irgendeiner Rolle eine Führungsposition hatten in dem Weltreich Babylon, mussten, es war ein Befehl von Nebukadnezar, zu dieser Anbetungszeremonie erscheinen. Nun, was war das für ein Bild, das der König aufgestellt hat? Wir wissen nicht, wie das Bild ausgesehen hat. Man könnte vielleicht aus dem Kapitel 2 daraus schließen, dass Nebukadnezar ein Bild von sich selbst aufgestellt hat, als er in dem Traum, der von Daniel gedeutet wurde, ja in dem Haupt, welches aus Gold bestand, sich selbst gesehen hat. Und vielleicht hat er gemeint, jetzt muss er dieses Reich bestätigen und für sich selbst ein Bild aufstellen. Was aber viel wahrscheinlicher ist, dass Nebukadnezar ein Bild eines Götzen aufgestellt hat, was er am meisten verehrt hat. Es war der Götze Marduk. Von diesem Götzen dachte Nebukadnezar, seine Macht zu bekommen. Von diesem Götzen dachte Nebukadnezar, seine Kraft und seine Stärke und seinen Glanz erhalten zu haben. Und in den Gebeten, die in vielen Schriften von Nebukadnezar bis zu unserer Zeit noch erhalten geblieben sind, lesen wir auch unter anderem ein Gebet von Nebukadnezar, welches an diesen Götzen Marduk gerichtet war. Es hieß dort so, Nebukadnezar betete und sagte: Ohne dich, Herr, was wäre zuteil geworden dem König, den du lieb hast und den du bei seinem Namen gerufen hast? Die Königswürde über die Gesamtheit der Völker hast du mir anvertraut. Wahrscheinlich zu seiner Ehre, um Marduk hervorzuheben unter allen Göttern, die Nebukadnezar angebetet hat, ließ er dieses goldene Bild aufstellen. Es war eine festliche und wahrscheinlich auch eine sehr erregte Spannung zu dieser Zeit. Wenn wir uns vorstellen, wie diese Anbetungszeremonie stattgefunden hat, es fanden sich viele Menschen ein, in vielen prächtigen babylonischen Kleidern. Und man hörte viel hier und da Gemurmel, verschiedene Geräuschen, das ganz normale Gemenge, wenn eine größere Menge zusammenkommt. Und wie plötzlich dieses Gemurmel und diese Nebengeräusche von einer gewaltigen Stimme, die, wie wir lesen, von einem Herold, also von einem, der eine sehr kräftige Stimme hatte, der sehr weit rufen konnte, sodass er von allen Orten gehört wurde, geschrien hat und diesen Befehl zur Anbetungszeremonie gestartet hat. Und wie er diese Volksmenge darauf vorbereitete, was sie genau zu tun hatten. Es war ein Befehl des Königs. Und vielleicht ist dir aufgefallen, im Vers 2 und 3 werden hier die Menschen nach ihren Amtstitel 1:1 wiederholt. Wahrscheinlich, wir können es nicht sicher erahnen, aber wahrscheinlich zeigt hier Daniel, der dieses Buch geschrieben hat, in einer ironischen Art und Weise, fast sogar schon humorvoll, wie diese Menschen, die der König zu sich gerufen hat, 1:1 gekommen waren, ohne jeglichen Widerstand, blindlings vertraut haben, ohne irgendetwas zu prüfen, ohne darüber nachzudenken, ob das wirklich der Gott ist, den wir anzubeten haben oder nicht. Und im Vers 7 wird hier zweimal betont, dass alle Völker und Stämme und Sprachen niederfielen und dieses Götzenbild angebetet haben. Das Volk, welches angetreten ist, diese Anbetungszeremonie zu vollbringen, gehorchte blindlings, ohne irgendwas in Frage zu stellen. Der Mensch ist von seiner Natur aus unheilbar religiös. Alle Nationen, alle Rassen haben eine Religion, der sie anhängen. Und man kann ganz allgemein gesagt alle Menschen in zwei Gruppen einteilen. Entweder ist ihr Anbetungsobjekt Gott oder ein Götze. Der Mensch ist von seiner Natur aus ein Anbeter. Auch wenn er Gott nicht kennt, auch wenn er an Gott nicht glaubt, bedeutet das nicht, dass er nicht anbetet. Anbetung ist nicht eine Haltung. Anbetung ist nicht heute, was wir hier tun. Nicht nur. Anbetung ist in erster Linie eine Identität des Menschen, die genauso zu dem Menschen dazugehört, wie die Luft, der Sauerstoff, das er einatmet. Man kann den Menschen von der Anbetung, die er tut, nicht trennen. Wenn man ihn nicht mehr zu einem Anbeter macht, wäre er nicht länger Mensch. Ganz gleich, was der Mensch denkt, ganz gleich, was er spricht oder was er tut, er betet ständig an. Die Frage ist nur, wen oder was er anbetet. Wen oder was betest du an? So wie der König zur Anbetung des Götzen aufruft, so wirst auch du täglich zu irgendeiner Anbetung aufgerufen, und sei es von dir selber. Sei es in deinem eigenen Haus, sei es auf der Arbeit, sei es in der Schule oder sonst, wo du bist. Diese Realität der Anbetung ist so eng mit dem Menschen zusammen verwoben, dass wir es nicht einmal merken, dass wir ständig jemanden oder etwas anbeten. Zum Beispiel betest du die Lüge an, weil du dich durch eine kleine Notausrede aus einer heiklen Situation retten möchtest. Oder du betest deinen Körper an, weil du ihn mit der Motivation pflegst, ihn trainierst und für ihn sorgst, um Anerkennung, Lob und Ehre zu bekommen. Und nicht nur von deiner Familie, von deinem Ehepartner, von deinen Eltern, sondern auch von allen anderen Menschen. Oder du betest auch andere Menschen an. Du bist mit ihnen vielleicht befreundet, weil du durch sie einen Status bekommst, den nicht jeder bekommt. Gehörst du zu ihnen, gehörst du zu den Coolsten. Deswegen wirst du diese Menschen auch niemals vor den Kopf stoßen. Du wirst diese Menschen niemals ermahnen. Du wirst diese Menschen niemals zurechtweisen, weil du willst ja deine eigene Position, die du durch sie hast, nicht verlieren. Du betest an. Vielleicht verklagst du den abhängigen Raucher, der da jeden Tag neben dir steht und raucht, aber bist genauso von irgendetwas abhängig, vielleicht von einem Lebensmittel, ohne dass du nicht leben kannst, vielleicht von einem Lieblingsessen, was du hast. Dann, wenn du zornig wirst, wenn das nicht da ist oder wenn das zu Ende gegangen ist. Ich möchte mich auch ganz persönlich an die Kinder wenden, genauso wie die Erwachsenen seid auch ihr. Jeden Tag Anbeter. Wenn du zu deinen Geschwistern sagst, gib mir das Spielzeug, das ist meins, dann betest du an. Du betest dich selbst an in diesem Moment. Wenn du sagst, geh raus aus meinem Zimmer, dann bist du ein Anbeter deiner selbst. Wenn du deine Geschwister neckst, sie zurechtweist, Fehler aufzeigst, um schadenfroh zu sein, dann bist du ein Anbeter. Johannes Calvin hat es sehr richtig erkannt, als er diese Aussage getroffen hat: Das menschliche Herz ist eine Götzenfabrik. Überall, wo sich Menschen befinden, im Büro, in der Fertigung, auf der Arbeit, im Wellnessurlaub, im Fitnessstudio oder sonst noch irgendwo in welchen Sportstadien, überall werden Gottesdienste gefeiert. Überall werden Gottesdienste gefeiert. Gottesdienst ist nicht nur am Sonntag. Der eigentliche Gottesdienst ist von Montag bis Samstag. Weil da zeigst du, wen du anbetest, Gott oder einen Götzen. Wir kommen zum zweiten Punkt. Ich lese uns Vers 8 bis 23 und ich habe diesen Punkt überschrieben mit die Feuerprobe. Deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Sie ergriffen das Wort und sprachen zum König Nebukadnezar: O König, mögest du ewig leben. Du hast, o König, Befehl gegeben, dass jedermann, der den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und aller Art von Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun, sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast, Sadrach, Meschach und Abednego? Diese Männer, o König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgestellt hast. Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Sadrach, Meschach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jene Männer vor dem König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen: Sadrach, Meschach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald der Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Zunächst bis hierhin. Die Sache ist die, wir haben gesehen, dass der Mensch von seiner Identität her ein Anbeter ist. Die Sache ist die, wer sich dessen bewusst wird, dass das menschliche Herz eine Götzenfabrik ist, er wird nicht mit dem ganzen Strom mehr mitlaufen, wenn er ein Kind Gottes ist. Er wird hier und da gegen den Strom gehen müssen. Er wird hier und da das weltliche System nicht anerkennen. Er wird hier und da sich weigern, etwas zu tun, was alle tun. Er wird hier und da deutlich machen, dass sein Leben nicht von den Dingen, die alle tun, abhängig ist. Und wenn er das tut, dann wird er sofort gesehen. Als Sadrach, Meschach und Abednego stehen geblieben sind, als alle niedergefallen sind, um dieses Götzenbild anzubeten, ist es sofort aufgefallen. Und wenn das auffällt, dass du nicht mit dem Strom, mit dem allgemeinen Strom mitschwimmst, wenn du dich gegen die Regeln der Welt, des Systems widersetzt, wenn sie gegen das Wort Gottes gehen, dann wirst du nicht nur gesehen, sondern du wirst angeklagt werden. Genau das geschieht hier mit diesen drei Männern Gottes. Die Chaldäer konnten es kaum erwarten, den König diese Realität, dieses Ereignis, diese Ungehorsam auf einem Servierteller zu präsentieren. Der König, der diese Menschen wahrscheinlich sehr geachtet hat, er konnte sich natürlich sehr gut an sie erinnern. Sie waren, wie wir uns erinnern, zusammen mit Daniel 10-mal weiser als alle Chaldäer. Und die Chaldäer waren die weiseste Elite aus dem Weltreich Babylon. Nun, Daniel, Sedrach, Messach und Abednego waren 10-mal klüger als alle. Und deswegen wollte Nebukadnezar sie nicht sofort töten. Er gibt ihnen noch eine Chance. Er sagt ihnen und versucht sie zu überreden, die Musik wird nochmal ertönen. Wir werden diese Zeremonie gleich noch einmal vollbringen. Macht das. Er nennt sie mit Namen, was so viel heißt, wie dass er sie wirklich akzeptiert und sie schätzt. Er weiß um ihre Identität, die er ihnen selber gegeben hat. Und Vers 15 findet eigentlich der Höhepunkt der Geschichte statt. Hier scheiden sich die Geister. Bete ich Gott an oder bete ich den Götzen an? Dieser Augenblick ist der gefährlichste im ganzen Kapitel, weil die Versuchung zur Sünde viel gefährlicher ist als die Verfolgung. Wenn du standhaft geblieben bist, wenn du in Christus getröstet worden bist und das schon vorbei ist, wenn du der Versuchung widerstanden hast und im Glauben zugenommen hast, dann ist es viel einfacher, die Strafe oder die Verfolgung zu erleiden. Deswegen ist die Versuchung viel schwieriger und gefährlicher für einen Christen. Zumal der König ja mit ihnen hier sehr gnädig umgeht. Hier hätten wohl so einige von den heutigen liberalen Christen, sogenannten Christen, gesagt, fallt nieder, ihr sollt euch ja nicht zum Götzendienst bekehren, ihr sollt nur euer Leben retten. Im Herzen kannst du ja weiter deinem Gott dienen. Der Christ wird heute unter Druck gesetzt, dem Trend dieser Welt nachzulaufen. Es ist heute modern, nicht gesetzlich zu sein. Es ist heute modern, das zu tun, worauf man Lust hat. Und manchmal müssen wir wirklich diese Götzen in unserem Herzen suchen, weil wir sie nicht mehr sehen. Vielleicht, weil wir schon selbst ein Götze geworden sind. Ein Götze unseres Selbstseins. In jeder Situation, ganz gleich, was du tust, wie schon gesagt, handelst, sprichst oder denkst, betest du entweder Gott an oder einen Götzen. Und dieser Götze, es muss nicht wie dieses Bild aussehen, wie es damals der Fall war. Dieser Götze kann materieller Natur sein. Dieser Götze kann Sexualität sein. Dieser Götze kann Geld sein. Dieser Götze kann Bildung sein. Dieser Götze kann Vergnügen sein. Wohlstand, Glücksspiele. Arbeit, alles Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Aber es kann zu einem Götzen werden, wenn du dein Leben davon abhängig machst. Und das merkst du daran, wenn du das nicht mehr tust, was du am meisten tun möchtest, wenn du das nicht mehr bekommst, was du am meisten begehrst, und du zornig wirst, und du schlechte Laune bekommst, dann denke daran, das ist dein Götze. Viele Christen rühmen sich durch diese Freiheit und sagen, lesen wir nicht, dass Christus uns zur Freiheit berufen hat? Wenn du das tust, um dich zu rechtfertigen, um einen Götzen anzubeten, von einem Götzen abhängig zu sein, dann verstehst du nicht, was Freiheit, christliche Freiheit wirklich bedeutet. Du sprichst vielleicht von Freiheit, aber das Motiv, das hinter deiner Freiheit steckt, ist es, dein Fleisch zu befriedigen. In dem Fall bist du nicht mehr frei, sondern ein Sklave deines Fleisches. Paulus sagt in Galater Kapitel 5, Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Bleibe hier nicht stehen, lese weiter. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Viele Christen machen die Freiheit zum Vorwand für das Fleisch, womit sie nicht mehr frei sind. Freiheit bedeutet, oder christliche Freiheit muss man sagen, bedeutet nicht zu tun und zu lassen, was du willst als Christ. Christliche Freiheit bedeutet, nicht äußerlich alles mitzumachen, solange du innerlich die richtige Einstellung hast. Christliche Freiheit bedeutet, frei zu sein von der Sündenmacht von einer Seite und von der anderen Seite frei zu sein, das zu wollen und das zu tun, was Gott gut heißt. Ich wiederhole es noch einmal. Christliche Freiheit bedeutet, das zu wollen und das zu tun, was Gott gut heißt. Ist es nicht wunderbar, als Christ endlich das zu tun und das zu wollen, was Gott will, was Gott als gut heißt? Das, was wir in unserer verdorbenen Natur, in der Sklavenherrscherei niemals hätten tun können. Niemals hättest du Gott dienen können in der Sünde. Aber Christus hat dich von dieser Sündensklaverei befreit. Und so wie wir es heute gelesen haben, in Römer 6, Paulus fragt, musst du jetzt in der Sünde verharren, damit die Gnade noch mehr überhand nimmt? Und dann erklärt er diese christliche Freiheit, dass du von einer Seite von diesem Herrn, die Sünde heißt, befreit worden bist als Sklave. Du bist nicht mehr ein Sklave der Sünde, aber du bist ein Sklave Gottes. Und so wie du deine Glieder vor deiner Wiedergeburt als Sklaven der Sünde preisgegeben hast, so gebrauche deine Glieder und alles, was du bist, deine Gedanken, deine Worte, deine Handlungen, die Orte, wohin du gehst, als Werkzeuge für die Gerechtigkeit Gottes zu seiner Ehre. Genau das taten Sedrach, Meschach und Abednego. Und im Vers 16 lesen wir diese Kompromisslosigkeit in der Anbetung Gottes von diesen drei jungen Männern. Sedrach, Meschach und Abednego antworteten und sprachen zum König Nebukadnezar: Wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Was für ein Mut! Was für ein standhaftes Ausharren in dieser Versuchung. Diese ganzen führenden Politiker und die gesamte Hierarchie von Babylon war bereit, einfach alles zu tun. Das betont Daniel, glaube ich, in Vers 2 und 3, wo er diese Wiederholungen macht, dass jeder wirklich angetreten ist, ohne einen Widerspruch. Sie waren bereit, alles zu tun, was sie tun mussten, um das zu bekommen, was sie brauchten für sich selbst. Um auf ihrer eigenen Ebene, zu ihrer eigenen Ehre zu leben und dem König, auch wenn sie ihn vielleicht im Herz nicht akzeptierten, aber sie wussten, wenn sie in dieser Stellung bleiben, müssen sie diese Gunst von dem König erhalten bekommen. Und deswegen haben sie alles getan, damit sie diese Gunst nicht verlieren. Auch diese drei Männer könnten sagen, ein Götze ist ja sowieso nichts. Wir lesen ja genauso im Neuen Testament, Paulus sagt, es gibt ja keine anderen Götzen. Das wissen doch die Christen. Selbst wenn ich jetzt vor ihm niederfalle, selbst wenn ich jetzt das tue, was mein Kollege mich hier animiert, selbst wenn ich hier diesen Streit jetzt nicht wiedergebe, den ich habe mit meiner Frau oder mit meinem Mann und gewinnen möchte, ich glaube ja sowieso nicht an Götzen. Ich glaube sowieso nur an einen Gott. Und selbst wenn ich hier jetzt Recht behalten möchte, selbst wenn ich jetzt das tun möchte und das unbedingt bekommen möchte und daran arbeiten werde, glaube ich ja sowieso, es gibt ja keine anderen Götzen. Und so entschuldigen sich viele Christen heute. Auch die drei Männer hätten sagen können, jeder macht es. Wenn wir Menschen erreichen wollen, müssen wir ein Teil von ihnen sein. Wir müssen das tun, was sie tun. Sie hätten sagen können, nun, das Feuer ist tödlich. Wir sind doch hier in einem strategisch wichtigen Ort, Babylon. Wir sind die Bürgermeister von Babylon. Hier können wir doch für Christus wirken. Lasst uns niederfallen. Auch das wird zur Ehre Gottes dienen. Aber sie wussten ganz genau, das, was Paulus im Römer sagt, mit dem Herzen wird bekannt. Oder mit dem Herzen wird geglaubt, aber mit dem Mund wird bekannt. Wenn du versuchst, dich hinter deiner inneren Einstellung zu verstecken, aber äußerlich man davon nichts sieht, dann bist du ein Heuchler. Paulus sagt, das eine geht mit dem anderen Hand in Hand einher. Und das wussten die drei. Und deswegen war ihnen alles gleichgültig, ihre Stellung. Alles war ihnen gleichgültig. Es ging um die Ehre Gottes. Es ging darum, was das Wort Gottes zu ihnen gesprochen hat. Deswegen hielten sie es nicht einmal für notwendig, sich zu rechtfertigen. Sie hatten ja auch nichts zu rechtfertigen. Es war ja so. Sie haben sich dem Befehl des Königs widersetzt. Aber das, was sie hier sagten, war wirklich ein wahrer Glaube. Es ist leicht, sich zu weigern, wenn die Errettung sicher ist. Es ist leicht, heute sogar, wenn du weißt, physisch wirst du nicht belangt. Du wirst nur psychisch belangt, vielleicht geistig. Vielleicht wirst du ausgelacht. Das sind die heutigen Feueröfen der heutigen Zeit. Verachtung, Auslachen, Mobbing, Unterdrückung. Aber deinem Leib wird hier dir in Deutschland nichts passieren. Nun, in dieser Generation, zu dieser Zeit, wussten die drei jungen Männer, die nicht einmal 20 Jahre alt waren, dass sie mit dem Leben dafür bezahlen konnten. Aber ihre Entschiedenheit ging so weit, dass sie selbst dann nicht vor dem Bild niederfallen wollten, auch wenn sie nicht gerettet werden sollten von diesem Feuerofen. So handelt nur ein gottesfürchtiger Glaube. Sie lassen sich auf keinerlei Diskussionen ein. Es ist so eine Klarheit, die sie hier sprechen. So ein Mut, so ein Bekenntnis für den Gott des Himmels. Für den einzig wahren Gott. Und man beachte, Daniel als der führende Kopf von diesen drei Männern, wie wir es in Kapitel 1 gelesen haben, er ist nicht hier, aus welchem Grund auch immer. Aber sie schließen sich hier Daniel nicht an. Daniel ist nicht hier. Hier stehen sie alleine. Und sie stehen. Sie stehen. Sie berufen sich allein auf ihren Gott. Sie verstehen, dass Gott erretten kann. Das haben sie aus vielen Geschichten, die ihre Eltern ihnen erzählt haben, mitbekommen. Das haben sie in der Tora gelesen. Aber sie verstehen auch, dass Gott nicht erretten muss. Sie tun eigentlich das Gleiche, was Jesus im Garten Gethsemane getan hat. Lass den Kelch an mir vorübergehen, doch nicht so ich, wie ich will, sondern wie du willst, Vater. Und deswegen sagen die, selbst wenn Gott uns nicht erretten wird aus diesem Feuerofen, was geht es uns an? Wir werden das nicht tun. Wir werden uns von Gott nicht abwenden. Geschehe, was wolle. Wie wirst du oder wie würdest du in dieser Situation handeln? Sagen wir nicht oft, Herr, Herr, aber nur wenn unsere Wünsche erfüllt werden. Nur wenn Gott es so macht, wie wir es haben möchten. Das ist ein billiger Lohnglaube, welcher auf Werksgerechtigkeit beruht. Von diesem Glauben ist der Glaube der drei jungen Männer weit entfernt. Das Prinzip, welches hier die drei jungen Männer an den Tag legen und welches auch in der Schrift gelehrt wird, ist, wie Spurgeon es einmal ausdrückte, ich möchte ihn kurz zitieren: Deine Pflicht ist es, das Richtige zu tun. Die Konsequenzen liegen bei Gott. Deine und meine Aufgabe ist es, das Richtige zu tun, selbst wenn der Himmel einstürzen würde und dem Gebot Christi zu folgen, welche Konsequenzen das auch mit sich bringen mag. O meine Herren, was haben wir mit den Konsequenzen zu tun? Der Himmel mag einstürzen, aber der gute Mann sollte seinem Herrn gehorsam und seiner Wahrheit treu bleiben. O Mann Gottes, sei gerecht und fürchte dich nicht. Die Konsequenzen stehen bei Gott und nicht bei dir. Gott ist genauso gut, wenn er heilt, wie er gut ist, wenn er nicht heilt. Gott ist genauso liebevoll, wenn er uns nicht alles bietet, von dem wir glauben, dass wir es brauchen, als wenn er es tun würde. Gott ist genauso gnädig, wenn er Nein sagt, wie er gnädig ist, wenn er Ja sagt. Gott ist Gott. Und Gott soll kompromisslos verehrt werden. Man könnte es zusammenfassend sagen, in Gottes Fall ist der Tod so gut wie das Leben. Wenn es um die Ehre Gottes geht, dann ist der Tod genauso gut wie das Leben. Die drei jungen Männer lebten genau nach diesem Prinzip. Und wir sollten nach diesem Prinzip leben. Recht ist Recht und Unrecht ist Unrecht. Kommt zum dritten Punkt, die wunderbare Errettung, Verse 24 bis 27. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König: Gewiss, o König! Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln, und es ist keine Verletzung an ihnen, und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Feuerofens, begann und sprach: Sadrach, Messach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Da kamen Sadrach, Messach und Abednego aus dem Feuer hervor. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, Vorsteher und Statthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versengt und ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Es war eine wunderbare Errettung, die Gott hier, obwohl er es nicht musste, an den Tag legte, um sich selbst zu verherrlichen bei diesen Heiden und bei diesen Götzenanbetern. Und wie wir gelesen haben, oder vor in diesem Kapitel zu lesen ist, dass die Männer, die drei Männer, gebunden, so wie sie waren, in ihrer festlichen Kleidung, mit ihren Turbanen auf dem Kopf, wie es damals üblich war, zu tragen in Babylonien, gefesselt wurden und in das Feuer hineingeworfen waren. Wahrscheinlich war es eine Grube, die es zu der Zeit sehr viele gab, weil Babylon war ja bekannt dafür, Ziegel herzustellen und Riesengebäude und Stadtmauern zu errichten. Und es war ein ganz natürlicher Feuerofen, worin diese Männer auch aufrecht stehen konnten. Und Gott hat eine wunderbare Errettung ihnen geschenkt. So sehr, dass er sogar das Feuer, das Naturgesetz des Feuers in Bezug auf diese drei Männer neutralisierte. Nicht einmal Geruch vom verbrannten Stoff haftete auf ihnen. Sie kamen aus dem Feuer heraus, als ob sie nie in diesem Feuer gewesen sind. Das muss nicht so sein, nicht immer. Wie schon vorher erwähnt, lass die Konsequenzen bei Gott. Und wir sehen, wie auf eine wunderbare Art und Weise in den nächsten Versen, Punkt 4, die Anbetung des wahren Gottes mündet diese, zu Anfang hieß es noch Anbetungszeremonie eines Götzen. Und jetzt mündet es in der Anbetung des wahren Gottes. Vers 28 und weiter lesen wir, da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach, gepriesen sei der Gott Sadrachs, Messachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauen und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinem anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wer immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen, von dem Gott Sadrachs, Messachs und Abednegos leichtfertig spricht, in Stücke zerhauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Daraufhin macht der König Sadrach, Messach und Abednego groß in der Provinz Babel. Niemand sprach mehr von dem Götzenbild des Königs, von Marduk. Es ging nur noch um das Lobpreis des Gottes von Shadrach, Meshach und Abednego. Zudem bekennt der König, dass diese drei Männer alles richtig gemacht haben. Die Kirchengeschichte lehrt uns, dass die Kompromisslosigkeit von den Männern und Frauen Gottes oft scheinbar darin mündet, dass die Gottlosigkeit gewinnt, Gott aber entehrt wird. Hier lesen wir ein außergewöhnliches Beispiel, da wo Gott sich verherrlichen wollte unter diesen Götzenanbetern. Aber es ist meistens oder oft anders der Fall. Paulus sagt, Gott lässt uns alle Zeit in Christus triumphieren. Ganz gleich, wie der Ausgang ist. Selbst wenn diese drei Männer hier verbrannt werden würden, Gott hätte den Triumph davon getragen. Weil es geht um die Ehre Gottes, von der diese drei Männer nicht abgetreten sind. Um Christi willen. Um Gottes willen. Und deswegen sagt Paulus im Kapitel 2, im 2. Korintherbrief, Verse 14 bis 15, wer es nachlesen möchte, dass wir alle Zeit in Christus triumphieren und Gott offenbart an uns den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort. Auch wenn deine kompromisslose Haltung scheinbar die Gottlosigkeit triumphieren lässt, bleibst du doch ein Wohlgeruch für Gott durch Christus. Sowohl, beachte, sowohl unter denen, die gerettet werden, Das heißt, die zur Ehre Gottes geführt werden, so wie hier der Fall es war. Aber auch unter denen, die verloren gehen. Das heißt, die Menschen, die dich nicht akzeptieren, die dich sofort anklagen werden, die dich in diesem Feuerofen verbrennen werden, die dich abstoßen werden. Der Triumph Gottes bleibt bestehen. Und Christus wird seiner Ehre nicht beraubt. Darum muss es uns gehen. Versteht ihr? Oft sehen wir die Konsequenzen, die zeitlich sind, oft viel größer, viel herrlicher als die Konsequenzen, die Christus uns gegeben hat in seiner Errettung. Und deswegen gehen wir oft Kompromisse ein mit der Sünde, mit dem Götzendienst, weil wir die Herrlichkeit des Christus nicht erblickt haben in diesem Moment. Unsere größte Motivation, keine Kompromisse mit Götzenanbetung einzugehen, ist die Herrlichkeit unseres großen Gottes, Jesus Christus. Mit einem einzigen Kompromiss sind wir in der Lage, das ganze Christentum und was noch viel schlimmer ist, Jesus Christus selbst zu verleugnen und die Wahrheit mit Füßen zu treten. Es gibt einfach keinen Mittelweg, wenn es um die Wahrheit geht. Entweder du bist außerhalb des Feuerofens bei Nebukadnezar, oder du bist im Feuerofen, aber mit Christus. Mit dem Gott, der dich geschaffen hat. Dem Gott, der dich gerettet hat. Mit dem Gott, der dich auf dem Weg der Gerechtigkeit gestellt hat. Und der in dir das Werk des Glaubens angefangen hat und es auch vollenden wird. Und was gibt es Schöneres darin, Christus zu verherrlichen, indem du ihn widerspiegelst und genau das tust, was Christus getan hat. Der niemals ein Kompromiss mit dem Götzendienst eingegangen ist, der vielmehr zu dem Teufel bezeugte, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Aus diesem Grund ruft dich der Hebräerbriefschreiber zu den folgenden Worten auf und ich möchte damit schließen. Hebräer 13. 13 bis 15. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Amen.